wurdest dazu geschaffen, um Jesus Christus ähnlich zu sein. Das ist das Thema meiner heutigen Predigt und auch meiner zukünftigen paar Predigten, so Umgestaltung ins beste Design. Ich möchte dazu den Predigttext lesen, wer die Bibel dabei hat, darf gerne in der eigenen Bibel mitlesen. Römerbrief Kapitel 8, Vers 29. Römer 8, 29, da steht: Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Römer 8, 29 folgt direkt dem Vers in der Bibel, vor dem ich vielleicht so den allergrößten Respekt habe. Römer 8, 28. Viele von euch kennen den Vers wahrscheinlich so. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich habe höchsten Respekt vor diesem Vers, denn ich habe so oft erlebt, dass dieser Vers wie falsch verstanden wurde, falsch zitiert wurde oder auch in der Seelsorge, wie so am anderen noch eins auf den Deckel geworden ist, wenn er sowieso schon leidet, so, weißt, alles wird zum Besten dienen. Ja. Was sagt dieser Vers uns? Er sagt uns, dass diejenigen, die Gott lieben, also die Kinder Gottes, denen werden alle Dinge, also alles Gute, alles Schöne, alles Wunderbare, aber auch alles Schwere, alles Katastrophale im Leben, wird alles zum Guten mitwirken. Das steht im Griechischen Synergei. Synergei sind die Mitarbeiter. Also alles, was uns passiert, hat wie eine Mitwirkung zum Guten. Und die Frage ist, was ist das Gute? Und das wird uns in Vers 29 und 30 beantwortet. Das Gute, was Gott erreichen will in unserem Leben, ist, dass wir Jesus Christus ähnlich in der Ewigkeit verherrlicht sind. Das ist das Gute. Also es geht darum, dass Gott möchte, dass wir uns immer wie mehr ins Bild von Jesus umgestalten und dann total verherrlicht in der Ewigkeit leben. Das ist unsere Bestimmung. Das ist deine Bestimmung. Dazu hat Gott dich geschaffen, dass du Jesus Christus ähnlich bist. Man sagt dem auch manchmal, das ist das Wachstum im Glauben. Du zum Glauben kommst, dann bist du ein Baby in Christus und dann geht es darum, dass du wächst im Glauben, dass du erwachsen wirst. Jemand hat mal gesagt, erwachsen werden im Glauben heißt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Erwachsen, also nicht so Jugendslang, so erwachsen, sondern eben erwachsen werden. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Oder man kann dem auch sagen, es geht um die Veränderung ins Bild Jesu. Oder mit dem theologischen Fachbegriff, es geht um Heiligung. Also alles in unserem Leben, alles Gute, alles Schöne, alles Schwere, muss unserer Heiligung dienen, steht hier. Und Paulus beschreibt diesen Prozess, wie Gott seine Kinder seinem Sohn ähnlicher macht, mit fünf Verben in Vers 29 und 30. Ich habe diese fünf Verben bereits markiert. Und diese fünf Verben, die gehen wie so ineinander über. Es heißt so, Gott hat vorherbestimmt und die, die er vorherbestimmt hat, hat er, also vorher erkannt, die hat er vorherbestimmt, die hat er da. Es ist wie so eine Kette, muss man sich das vorstellen. Betrifft alles die genau gleichen Menschen hier. Diejenigen, die er vorher erkannt hat, das meint diejenigen, die er zutiefst kennt. Kennen ist in der Bibel oft ein Wort, das drückt die tiefste Liebe aus, die man haben kann, so dieses Erkennen. Gott hat Menschen zutiefst geliebt, schon vor der Schöpfung. Epheser 1,4 heißt, noch bevor Gott Himmel und Erde gemacht hat, hat er uns auserwählt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien. In seiner Liebe hat er das bestimmt, vorher erkannt. So kann ich sagen, hey, Gott liebt dich. Nicht erst seit heute, nicht erst gestern, sondern noch bevor Himmel und Erde, bevor die Sonne war, hat Gott schon an dich gedacht. Er hat dich vorher erkannt. Und die, die er vorher erkannt hat, hat er vorher bestimmt. Muss man ganz wörtlich verstehen. Vorher hat Gott schon eine Bestimmung gehabt. Das Verb für vorherbestimmt ist hier prohorizo. Und ihr kennt alle das Wort Horizont. Also Gott hat wie bestimmt, das ist der Horizont, das ist die Bestimmung der Menschen. Schon vor der Schöpfung hat Gott bestimmt, dass seine Menschen, wozu hat Gott uns bestimmt? Dem Bild seines Sohnes gleichförmig sind. Das ist die Bestimmung. Schon vor der Schöpfung war das unsere Bestimmung. Dann kam die Schöpfung, dann hat Gott uns so geschaffen, dann kam der Sündenfall, dann wurden wir entstellt. Und jetzt geht es darum, durch die Erlösung, dass wir wieder in dieses Bild umgestaltet werden. Die, die er vorher bestimmt hat, hat er auch berufen. Und dieses Wort hier für berufen meint nicht die allgemeine Berufung, die jeder Mensch hat. Jeder Mensch ist gemäß Jesus eingeladen, zu ihm umzukehren. Jesus sagt, viele sind berufen, aber nur wenige nehmen die Einladung an, nur wenige sind auserwählt. Was Paulus hier unter Berufung versteht, ist die wirksame Berufung. Also diejenigen, die Gott vorher bestimmt, die hat er auch berufen und die nehmen das an. Diese Berufung geschieht innerlich. Die lehnt niemand ab, der dazu berufen ist. Diejenigen, die er berufen hat, hat er auch gerechtfertigt oder für gerecht erklärt. Ich stelle mir das so vor, wenn Gott mich für gerecht erklärt, dann schaut Gott so vom Himmel auf mich herab und dann sieht er, wow, Matthias, der ist ja total heilig. Der ist total perfekt. Warum? Weil Jesus vor mir steht und er sieht nur Jesus. Das meint gerecht erklärt. Nicht, weil ich perfekt und heilig bin, auf keinen Fall, leider. Aber Jesus steht wie vor mir und er hat mich für gerecht erklärt. Und wenn Gott dich anschaut, wenn du sein Kind bist, dann bist du für ihn bereits so wie sein Sohn. Das ist dein Stand vor Gott. Du bist schon in diesem Bild von Jesus für Gott. Das ist die Erlösung, das ist die Rechtfertigung. Aber in der Heiligung geht es jetzt darum, dass das, was ich schon bin vor Gott, dieser Stand, dass mein Zustand auch immer mehr diesem Stand entspricht. Das ist Heiligung. Dass ich immer mehr zu dem werde, was ich vor Gott eigentlich schon bin. Und dann steht noch verherrlicht zum Schluss. Das ist noch spannend, dass Paulus dieses Verb in der Vergangenheitsform geschrieben hat. Man nennt das eine Vorwegnahme der Zukunft im Glauben. Also für Paulus ist deine Verherrlichung so sicher wie alles andere vorher, dass er es gerade in der Vergangenheit geschrieben hat, obwohl es noch in der Zukunft aussteht. Und jetzt frage ich dich heute Morgen ganz konkret. Glaubst du, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist? Dass er für dich gelebt hat. Glaubst du, dass wir Menschen eigentlich Sünder sind und diese Vergebung brauchen? Und hast du auch im Glauben und in der Buße darauf reagiert, dass du sagtest, ja, Jesus, vergib mir, ich möchte dir nachfolgen? Glaubst du das? Wenn du jetzt innerlich wie sagen kannst, ja, das glaube ich, dann sage ich dir, dann bist du vorher erkannt, dann bist du vorherbestimmt, dann bist du berufen, dann bist du gerechtfertigt, dann bist du verherrlicht. Sonst könntest du das gar nicht glauben. Musst dich nicht fragen, bin ich wirklich vorherbestimmt und nicht, du bist es, wenn du das glauben kannst. Wenn du diese Buße getan hast, diese Umkehr, wenn du sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen. Du bist ein Kind Gottes und du lebst, um Jesus Christus ähnlicher zu werden. Das ist deine und meine Bestimmung, dass unser Zustand immer mehr dem entspricht, was wir vor Gott bereits haben. Sind. So, nachdem ich jetzt ausgeführt habe, dass wir dazu bestimmt sind, Jesus immer ähnlicher zu werden, stelle ich die Frage, ja, wie sieht denn das Bild aus, in das wir umgestaltet werden sollen? Wie sieht dieses Bild aus? Und es ist eigentlich ganz einfach, oder? Das Bild ist Jesus Christus. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ja, wie sieht denn Jesus Christus aus? Und es geht natürlich nicht ums Äußerliche. Ich habe keine Ahnung, wie Jesus ausgesehen hat und das ist auch nicht so wichtig. Es geht um das Wesen. Dass unser Wesen immer mehr dem entspricht, wie Jesus Christus ist. Wir können das herausfinden, wenn wir die Evangelien lesen. Sehen wir so, Jesus so. Aber es gibt auch einige Abschnitte im Neuen Testament, da wird uns wie so das Ideal beschrieben, wie wir Menschen leben sollen. Und ich meine, dass dieses Ideal genau das ist, wie Jesus Christus gelebt hat und genau das ist, wie wir leben sollen. Und ein solcher Abschnitt ist zum Beispiel der Abschnitt in der Bergpredigt. Die Seligpreisungen. Da sagt Jesus, glückselig ist, wer barmherzig ist, wer Frieden stiftet. Glückselig sind die Sanftmütigen, glückselig sind. Jesus hat das gelebt. Das ist deine Bestimmung. Gott möchte, dass du so lebst. Glücklich und selig in alle Ewigkeit. Oder ein anderes Kapitel, das könnt ihr für euch mal mitdenken. Ja, wo gibt es denn noch so Abschnitte im Neuen Testament, die so beschreiben, wie wir als Menschen leben sollen? Ein weiterer solcher Abschnitt, meine ich, ist das Kapitel über die Liebe in 1. Korinther 13. Die Liebe aber ist, oder? Sie trägt nicht nach, sie ist nicht neidisch, sie ist geduldig, sie freut sich nicht am Unrecht, sie lässt sich übervorteilen, sie glaubt alles, sie erträgt alles, sie hofft immer. Diese Liebe, die Jesus Christus selbst ist, in dieses Bild möchte Gott uns umgestaltet sehen. Dass das für unser Leben gilt. Oder auch die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Diese Frucht soll in unserem Leben immer mehr zum Ausdruck kommen. Und dann gibt es noch eine Liste bei Petrus, ich nenne die so die Kennzeichen eines effektiven und produktiven Lebens. Da schreibt Paulus, wieso unsere Entwicklung stattfinden soll. Dass Gott möchte, dass wir charakterfest werden und dass aus dieser Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis folgt. Aus der geistlichen Erkenntnis Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, dann Ehrfurcht vor Gott, dann Liebe zu den Gläubigen und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Das ist die Entwicklung des Glaubens. Und dann steht in 2. Petrus 1,8, das ist tätiger und fruchtbarer Glaube. Und jetzt möchte ich euch wie so ein paar Sekunden Zeit geben, mal zu überlegen, so anhand dieser Liste da, wie weit bin ich denn schon in diesem Glaubenswachstum? Bin ich da vielleicht noch ein Baby in Christus, so ganz am Anfang, noch total weit entfernt, realistisch gesehen, von diesem Ideal? Bin ich vielleicht schon ein Kind im Glauben, ein Teenager oder ein Erwachsener? Man sagen kann, ja doch, Jesus ist bei mir schon ziemlich zum Ausdruck gekommen. Vielleicht, ich erlaube mir so ein praktisches, sehr herausforderndes Beispiel zu nennen für dich und mich. Das fordert uns wahrscheinlich alle ein Stück weit heraus. So im Gemeindekontext. Der natürliche Mensch, der lässt sich ja sehr gerne dienen und dient nicht unbedingt gerne anderen. Und so fragen wir uns natürlicherweise, wenn wir uns für eine Gemeinde entscheiden, wo ist die Gemeinde, die mir am meisten bringt, die mir ein Segen ist? So. Und dann sucht man sich die Gemeinde, die mir etwas bringt. Das ist total unreif. Das ist sozusagen Baby in Christus. Ich hatte selbst 3 Babys, ich bin froh, haben wir die nicht mehr. Dann sind das jetzt Kinder, ja. Aber die sind so egoistisch, das ist unglaublich. Die schreien und dann denken die nicht, ah, der Papi braucht auch ein Schlaf. Dann schreien die. Dann wollen die etwas zu essen. Das sind Babys. Ich. Wer im Glauben reif wird, der wird immer mehr wie Jesus. Und Jesus hat gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und so frage ich mich, wenn ich im Glauben reifer werde, wo ist denn die Gemeinde, wo ich einen Platz habe, um zu dienen? Wo kann ich ein Segen sein für andere? Das ist dann meine Frage. Oder wie es mal jemand gesagt hat, frage nicht, was deine Gemeinde für dich tun kann, frage, was du für deine Gemeinde tun kannst. So in Anlehnung an John F. Kennedy. Frag nicht, was deine Gemeinde für dich tun kann, frage, was du für deine Gemeinde tun kannst. Das meint reif werden im Glauben. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel. Es gibt noch viele weitere Beispiele, wo wir vielleicht merken, aha, möglicherweise bin ich noch gar nicht so erwachsen. Möglicherweise bin ich vielleicht doch noch ein bisschen, vielleicht bin ich noch unfertig. Also es geht bei der Umgestaltung ins Bild Jesu um Veränderungen. Und es geht um viele Veränderungen, zum Beispiel um die Veränderung unseres Verstandes, wie es Paulus in Römer 12 schreibt, dass wir uns nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt richten sollen, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Unser Verstand soll sich verändern. Dass wir nicht mehr so denken, wie wir mal gedacht haben, wie jeder denkt um uns herum, sondern in einer neuen Weise. Oder auch unsere Gefühle sollen verändert werden. Gefühle wie Hass, Bitterkeit, Groll, Neid. Und ich kenne diese Gefühle ab und zu, da merke ich, was so unerlöst noch ist in mir, wenn ich ein Mail bekomme oder irgendwie sonst etwas erlebe oder ungerecht behandelt mich fühle. Und dann merke ich, ah! Und diese Umgestaltung ins Bild Jesu meint, dass das ersetzt wird mit Liebe, Freude, Frieden. Und übrigens, die Frucht des Geistes meint nicht, Gott möchte, dass du als Kind Gottes dich freust über Dinge, die man sich freuen kann, sowieso schon. Und das ist keine Frucht des Geistes, wenn du dich freust, wenn deine Lieblingsmannschaft gewinnt. Die Freude des Geistes, die geschieht total übernatürlich. Friede, wo kein Friede eigentlich erwartbar ist. Selbstbeherrschung, wo sich Menschen eigentlich nicht selbst beherrschen können. Rücksichtnahme, wo Menschen nur auf den eigenen Vorteil bedacht sind und so weiter. Gefühle. Oder auch die Veränderung unseres Willens. Dass wir wollen, was Jesus will. Sage, und ich möchte Entscheidungen treffen, die sind so, wie Jesus in mir entscheiden würde. Jesus soll unser Lebensmittelpunkt sein. Und dann sagt Paulus, Römer 6, dass wir unsere körperlichen Glieder nicht als Werkzeuge der Sünde nutzen sollen, sondern als Werkzeuge der Gerechtigkeit, Römer 6. Und Römer 12 sagt Paulus dann, und jetzt stellt euch mit eurem Körper ganz Gott zur Verfügung. Unsere Handlungen sollen immer mehr dem entsprechen, was Gott von uns möchte. Bei unserer Entwicklung geht es also nicht nur darum, dass wir einfach ein bisschen weniger sündigen. Sondern es geht, sag mal, es geht um Charakterveränderung. Charakter ist ja so die Summe aller Gewohnheiten in unserem Leben. Also wenn du sagst, mein Charakter ist Freundlichkeit, dann kannst du das nur dann sagen, wenn du für gewöhnlich auch freundlich bist. Und wenn du gar nicht groß darüber nachdenken musst, ob du freundlich jetzt sein solltest oder nicht, sondern es ist einfach so, dann ist dein Charakter Freundlichkeit. Oder wenn ich sage, ich bin meiner Frau treu, das ist meine Charaktereigenschaft, dann kann ich das nur dann sagen, wenn ich ihr wirklich immer treu bin. Oder ein Mann, der seiner Frau nur meistens treu ist, ist eigentlich untreu. Das ist so, die Charaktereigenschaft, wie ich eigentlich für gewöhnlich bin. Das ist manchmal ein längerer Prozess, bis wir diese neuen Charaktereigenschaften haben. Es ist ja ein Wunder, dass Gott gewisse Dinge sofort verändert bei uns. Aber das Allermeiste, das ist so meine Erfahrung, braucht Zeit und Geduld und Rückschläge und so im Sinn von Umkehren, Krone richten, also aufstehen, Krone richten, weitergehen. Es braucht Zeit und Geduld. Vielleicht denkst du jetzt, oh, aber hey, wenn ich das so lese, das schaffe ich ja nie. Ich werde ja nie so leben, wie Jesus gelebt hat. Ich werde nie so sein wie er. Das ist eine totale Überforderung für mich. Und ich kann dir sagen, das ist richtig. Wir werden nie perfekt sein in dieser Zeit. Also perfekt leben. Wir werden nie Sündlosigkeit und Perfektion im Glauben erreichen in dieser Welt. Es ist ein Prozess. Ich bin aber davon überzeugt, dass eine Veränderung, dass Veränderungen möglich sind. Jemand hat mal gesagt, unser Glaubenswachstum ist vergleichbar wie eine Toblerone. Kennt ihr, oder? Toblerone. Und du kannst die Toblerone, wenn du so eine große Toblerone hast, dann kannst du die zum Beispiel so halten, dass es gegen unten geht. So. Dann geht es ein bisschen hoch und runter und dein Glaubenswachstum ist total destruktiv und Dein Charakter ist immer wie mehr zerstört. So, das ist eine Entwicklung, die möglich ist in unserem Leben. Oder man kann die Toblerone auch gerade halten, so, dann geht es auf und ab, aber es ist eigentlich geistlicher Stillstand, weil es entwickelt sich letztlich nichts. Oder die Toblerone kann so nach oben zeigen, dann geht es hoch und mal wieder ein bisschen runter, bang, runter und wieder runter, aber die Stoßrichtung ist klar. Und darum geht's. Und ich meine, wer wirklich gläubig ist, jetzt kommt eine ganz steile Aussage, wer wirklich gläubig ist, bei dem zeigt die Toblerone nach oben. Nicht gerade so, aber ein bisschen so nach oben. Das ist das, was Paulus auch sagt in Philipper 3,13. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Nein, ich bin noch überhaupt nicht perfekt. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin noch nicht vollendet. Noch nicht verherrlicht. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Das war's. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Die Stoßrichtung. Vielleicht merkst du jetzt, oh, aber in meinem Leben, da ist irgendwie geistlicher Stillstand. Dann möchte ich dich ermutigen, das auch mal anzugehen. Deiner Freundin, einem Freund auch darüber zu sprechen, so sagen, hey, ich habe so den Eindruck, da entwickelt sich so nichts bei mir. Und dann dafür zu beten, zu ringen, dass diese Veränderung geschieht. Jetzt komme ich gerade zur dritten Frage. Ja, wie geschieht denn diese Veränderung ins Bild von Jesus? Muss ich mich da unglaublich anstrengen oder macht das einfach Gott und ich kann mich wie so auf einem Ruhekissen der Gnade zur Ruhe legen? Ja, Gott verändert mich ab. Nur chillig so. Was ist die Antwort? Die Antwort ist, Heiligung ist sowohl ein Geschenk Gottes wie auch eine Forderung an uns Menschen. Beides. Bei unserer Umgestaltung wirken Gott und Mensch zusammen. Zunächst einmal ist es Gott, der uns verändert. Es steht zum Beispiel Hebräer 13,21, wie der Hebräerbriefschreiber so einen Wunsch mitgibt. Den habe ich auch für mich und euch. Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch ihn geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Heiligung, oder? Gott möge es. Durch Jesus Christus, der in dir lebt. Galater 2,20, denn nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Kolosser 1,27, Christus in euch. Die Hoffnung. Jesus Christus in mir. Und das ist der Heilige Geist, der die Frucht in mir entstehen lässt. Ich kann auch sagen, der Heilige Geist heißt nicht in erster Linie Heiliger Geist, weil er heilig ist, das ist er, sondern vor allem, weil er ein heiligender Geist ist, der uns heiligt. Das ist seine Aufgabe bei den Gläubigen. Also Gott verändert uns ins Bild von Jesus, aber es ist auch unsere Verantwortung, unsere Aufgabe, Jesus immer ähnlicher zu werden. Vielleicht auf den Punkt gebracht, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass nichts, was wir tun, uns die Errettung bringen kann. Keine Anstrengung, nichts. Das ist 100% Gnade. Das hat Gott geschenkt, vom Anfang bis zum Schluss. Bei der Errettung, da können wir gar nichts beitragen. Aber ich meine, bei unserem geistlichen Wachstum, da können wir sehr, sehr viel verhindern. Wir werden unzählige Male im Neuen Testament aufgefordert, so zu leben, wie Jesus Christus es uns vorgezeigt hat. Ihr könnt euch so viele Bibelstellen jetzt einfügen. So viele, wo zum Beispiel steht, jaget nach der Heiligung. Jagen. Habt ihr schon mal jemanden jagen gesehen? So ein Bär, der euch gejagt hat? Vielleicht nicht euch, aber den Jäger. Also wenn jemand jagt, dann ist nicht nur ein bisschen springen. Das ist alles, was ich noch kann in diesem Moment. Ich jage. Oder in der Bibel steht, setzt allen Eifer daran. Dann kommt etwas, was Gott von uns möchte. Allen Eifer. Zelotes. Oder tötet die Taten des Leibes. Das sagt die Bibel übrigens nicht zum Heiligen Geist in dir. Sag nicht, Heiliger Geist, töte die Taten des Geistes in dem da. Nein. Diese Verse sind an mich gerichtet und an dich. Die Rolle, die wir in diesem Prozess der Umgestaltung spielen, ist also, sowohl eine passive wie auch eine aktive Rolle. Die passive Rolle besteht darin, dass ich sage, Jesus Christus, hier bin ich. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. So singen wir es, oder? Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sei du der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich will dir nah sein. Ich will mich ganz in dir verlieren. Da bin ich. Jesus, verändere du mich. Ganz passiv. Hingabe nennt man das. Hingabe. Die aktive Rolle ist, und jetzt entscheide ich mich, ich öffne die Bibel und lese sie. Ich bete. Ich stehe auf am Sonntagmorgen. Ich gehe in den Gottesdienst. Ich schließe mich einer Kleingruppe an. Ich meine, geistliches Wachstum geschieht vor allem auch in kleineren Gruppen von Gläubigen. Ich entscheide mich, großzügig zu geben mit meinem Geld. Ich entscheide mich, das Evangelium nicht nur für mich zu behalten, sondern es weiterzugeben. Ich entscheide mich dazu. Das ist meine Rolle. Und dann werde ich es erleben, wenn ich diese Entscheidung treffe und dann aufstehe, dann schenkt Gott mir die Kraft dazu. Das Gelingen. Und er verändert mich dann dabei. Aber wisst ihr, am Sonntagmorgen, der Heilige Geist stellt nicht für dich deinen Wecker. Er steht nicht für dich auf. Und ich kann euch sagen, heute Morgen wäre ich gerne liegen geblieben. So. Und dann hat meine Frau nebenan gesagt, Schatz, morgen ist Montag. Ich dachte, das stimmt. Heute stehe ich auf. Aber das muss ich. Und dann kommt die Energie, oder? Und dann schenkt Gott die Kraft dazu. Dann verändert uns Gott durch den Heiligen Geist, so durch diese geistlichen Übungen. Das sind Übungen. Wisst ihr, wie das englische Wort für Jünger heißt? Disciple. Und das Wort, das damit verbunden ist, Disziplin. Ein Jünger von Jesus braucht Disziplin. Disziplin. Ein bekannter Prediger hat 6 Mythen zum geistlichen Wachstum, zum geistlichen Reifeprozess formuliert, die von ganz, ganz vielen Christen geglaubt werden. Eine dieser Mythen möchte ich euch heute noch einblenden. Mythos: Geistliches Wachstum geschieht automatisch, wenn du erst einmal Jesus als deinen Erretter angenommen hast. Viele Gläubige denken, wenn nur der Heilige Geist mal in mir lebt, dann verändert er mich automatisch, jeden Tag ein bisschen mehr, einfach so. Es passiert so, wie wenn der Same in die Erde gelegt wird, dann geht die Pflanze automatisch auf. Aber ich kann euch sagen, jeder Gärtner weiß, es braucht auch Licht und es braucht auch Wasser. Und Blumen bei mir oder Pflanzen bei mir, die, ja, geht eben nicht automatisch, leider. Bei uns sterben fast die künstlichen Blumen noch. Ja. Es geht nicht automatisch. Das ist ein Mythos. Der Hebräerbriefschreiber schreibt zu Gläubigen, die sind wahrscheinlich schon 20, 30 Jahre gläubig. Und er schreibt ihnen, eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemanden, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Das ist eine unglaublich harte Diagnose, die dieser Schreiber hier macht. Ihr seid schon so viele Jahre gläubig, aber statt dass ihr jetzt erwachsen seid, und stattdessen braucht ihr Milch wie ein Baby. Man kann 20, 30, man kann 50, 60 Jahre lang schon bekehrt und wiedergeboren sein. Jeden Sonntag den Gottesdienst besuchen und man kann im Glauben immer noch total unreif sein. Total unreif. Wenn es nur eine Routine ist, kann immer noch ein Baby in Christus sein, auch nach 50 Jahren gläubig sein. Das geistliche Wachstum geschieht bewusst. Die Wahrheit ist, geistliches Wachstum geschieht nicht automatisch. Geistliches Wachstum geschieht bewusst. Zum Beispiel ein Weg, wie dieses geistliche Wachstum geschieht, ist durch die Wahrheit. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit verändert uns. Bibel lesen, das verändert uns. Und das braucht Energie, das braucht Zeit, das braucht Kraft, die Bibel zu lesen, zu studieren, darüber nachzudenken, zu reflektieren und, jetzt Achtung, auch auswendig zu lernen. Ich glaube, zum geistlichen Wachstum gehört auch, dass wir Bibelverse auswendig lernen. Ja, manche können das besser, andere weniger, aber ich glaube, jeder ist fähig dazu. Man muss nur genügend oft einen Vers wiederholen. Aber ich glaube, wenn du 1000 Mal den gleichen Vers dir vorsagst, dann kannst du den auswendig. Oder wenn du ihn 1000 Mal anschaust zu Hause an der Wand. Aber das braucht Energie, das braucht Disziplin. Es ist wie körperliche Fitness. Seid ihr körperlich fit? Warum nicht? Ich glaube, jeder Mensch kann körperlich fit sein. Man muss nur körperliche Übungen machen. Gesunder Lebensstil pflegen. Ich habe Anfangsjahr begonnen, so mit ein paar der Gemeinde, regelmäßig so Übungen zu machen. Früher hatte ich oft nur ein Lächeln dafür übrig, für all diese Übungen. Heute mache ich sie jede Woche. Und ich kann euch sagen, ich habe seither keine Verspannungen mehr im Rücken. Ich habe so oft, hatte ich Rückenschmerzen. Einfach nicht mehr. Oder heute, wenn ich Liegestützen mache, dann merke ich, oh, das geht ja besser als vor 3 Monaten. Das sind körperliche Übungen. Und genauso geschieht auch geistliches Wachstum. Es braucht eine Entscheidung, ich mache diese Übungen. Ja, das Wort Gottes, Lesen zum Beispiel. Es gibt auch andere Übungen. Dadurch geschieht die Veränderung. Also ein ganz konkreter Weg, wie Gott uns verändert, ist durch die Wahrheit. Ein anderer Weg ist, Gott verändert dich und mich durch Probleme. Ui, ganz schwieriges Thema. Da möchte ich das nächste Mal darüber predigen. Ganz schwieriges, aber ganz, ganz wichtiges Thema, wie Gott uns durch Probleme verändert. Dann das übernächste Mal, wenn ich predige, möchte ich über Gott verändert uns durch Versuchungen predigen. Wir wachsen durch Versuchungen. Ganz, ganz schwieriges Thema auch, aber auch ganz, ganz wichtig. Und dann ein letztes Mal noch zu dieser Thematik. Es braucht Zeit. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Es braucht Geduld. Aber die Geduld lohnt sich, weil es geht ja um die Umgestaltung ins allerbeste Design. Für heute möchte ich jetzt abschließen mit einer Frage noch. Möchtest du geistlich wachsen? Möchtest du Jesus Christus ähnlicher werden? Das ist deine und meine Bestimmung. Aber diese Veränderung geschieht nicht von selbst. Sie beginnt mit einer Entscheidung. Und zwar mit der Entscheidung, wozu Paulus in Römer 6,13 aufgefordert hat. Stellt euch Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Der einzige Abschnitt in Römer 1 bis 11, in 11 Kapitel, wo ein Befehl steht an uns Menschen. Ein einziger Abschnitt. Ich meine, umso wichtiger ist der für uns. Es ist der erste Schritt zu geistlichem Wachstum, ist zu sagen, Jesus, ich stelle mich dir ganz zur Verfügung. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du alles für mich gegeben hast. Damit beginnt alles. Du hast für mich gelebt. Du bist für mich gestorben. Für uns. Du hast uns vorher erkannt, noch bevor wir überhaupt dich geliebt haben, hast du uns schon unendlich fest geliebt. Und du hast uns eine Bestimmung mitgegeben, bevor wir hier waren. Du hast uns berufen, gerechtfertigt. Du wirst uns verherrlichen. Danke. Und Jesus, mein Wunsch für mich und für uns ist, dass wir heute vielleicht zum ersten Mal oder erneut sagen, hier bin ich. Ich möchte mir dir zur Verfügung stellen. Jesus, verändere du mich durch deinen Geist. Jesus, gib mir die Kraft, so zu leben, wie du es möchtest. Jesus, gib mir die Kraft, diese geistlichen Übungen auch zu beginnen, die du von mir möchtest. Jesus, hilf du. Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Amen.